Geliebt. Was für ein Thema. Ich dachte zuerst, als mir dieses Thema zugeteilt wurde, Basic. Klar. Aber sind die Basics auch wirklich immer nachhaltig so selbstverständlich klar? Ich möchte einen wunderschönen Text lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und wir sehen sie hier an der Wand. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Als ich ein kleines Kind war, 4, 5 Jahre alt, haben meine Eltern mich in die Sonntagsschule geschickt. Wer von euch weiß denn, was eine Sonntagsschule ist? Dass man sonntags in die Schule gehen muss. Okay, einige erinnern sich noch an früher, ja? Also, das war der Kindergottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in meinem Heimatdorf. Und wenn man in dem Alter ist und mit anderen gleichaltrigen Kindern zusammen, dann ist das schön. Dann macht das auch Spaß. Und ich weiß noch genau, der erste Bibelvers, den ich auswendig gelernt habe, der steht in Johannes 3, Vers 16. Das bekannteste Wort, das es überall gibt, da ist die Botschaft der Bibel konzentriert in einem Vers zusammengefasst. So sehr oder also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann lernten wir ein Lied, das habe ich so verinnerlicht, dass immer dann, wenn Wunschlieder singen war, und das war bei uns wahrscheinlich sehr oft sonntags, da habe ich mir dieses Lied gewünscht. Jetzt ahnen schon einige, wie das Lied heißt. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Wer von euch kennt das noch? So die Oldies unter uns, oh ja, die, die schon damals die Gelegenheit hatten, auch sowas Ähnliches wie ich zu erleben. So ein Lied kann man nicht aufsagen, das muss man singen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ach so, ihr dürft ja nicht singen. Sorry. Und dann heißt die zweite Strophe, er sandte Jesus den treuen Heiland. Er sandte Jesus und macht mich los. Also verstanden, was das bedeutet, habe ich damals nicht. Aber es war schön, es hat eine Atmosphäre und ein Strahlen in die Gesichter vieler gebracht, dass ich das einfach gerne gesungen habe. Und die dritte Strophe, ich lag in Banden der schnöden Sünde. Ja, was heißt das denn bitte, ja? Der schnöden Sünde. Ich glaube, irgendwann wurde es verändert, der bösen Sünde. Ich lag in Banden und konnte nicht los. Und dann wiederholt sich immer der Refrain. Drum sag ich's noch einmal. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Also eigentlich die anderen, aber auch mich. Also, Kindheitserfahrung, die ich heute nach 60 Jahren oder über 60 Jahren immer noch sehr, sehr, sehr gut weiß. Mein Unterbewusstsein hat das gespeichert und bei einigen von euch offensichtlich auch. Ihr Lieben, wovon hängt es denn ab, ob wir geliebt sind? Welche Voraussetzungen müssen wir denn mitbringen? Welche Leistungen müssen wir denn mitbringen? Ich glaube, viele machen es an ihrer Wertschätzung fest. Wer Wertschätzung erfährt oder erfahren hat, ganz besonders in der Kindheit, der sagt viel leichter, ja, ich weiß, dass ich geliebt bin. Aber die Frage nach dem Wert und der Liebe hängt bei uns doch irgendwie ziemlich zusammen. Wie viel bin ich wert? Biologisch gesehen oder biochemisch gesehen sind wir zurzeit 97 Cent wert. Das ist nicht schrecklich viel. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Bewertungen, die gehen dann hoch in die Millionen. Und ein Börsenmakler hat einen anderen Wert als ein Polizist oder ein Kellner oder eine Sekretärin. Aber damit will ich euch heute nicht langweilen. Aber ich habe es mal gelesen und fand es ganz spannend. Wovon ist denn unser Wert abhängig? Erich Fromm hat das Buch geschrieben mit dem Titel Haben oder Sein. Ich habe ganz, ganz lange gedacht, und das war meine Erziehung, das, was ich leiste, macht mich aus. Ich werde nie vergessen, als Jugend mit einer Mission nach Frankfurt kam. Und damals war der Leiter Keith Warrington. Es gab eine Veranstaltung, und da hat er genau über dieses Thema gesprochen, dass der Wert unseres Lebens in unserem Sein liegt. Ich werde die Predigt nie vergessen. Ich glaube, da habe ich es erst richtig, richtig, richtig tief begriffen. Da war ich vielleicht so 30. Also vorher hätte ich mich nicht über mein Sein definiert. In den Medien werden uns ja heute sehr viele Superlative gezeigt. Im Bereich Schönheit. Und jetzt sind die Männer ganz genauso angesprochen wie die Frauen, denn da haben die Männer sich längst emanzipiert. Stimmt's? Na klar. Und das ist ja auch gut so. Also Schönheitsideale. Und die Jugendlichen, die jetzt gerade mal so 14, 15, 16 sind, die denken natürlich immer, das sind die Vorbilder und dem müssen sie nacheifern. Das sind ja von etlichen die Kinder und merken dann, ich komme da aber gar nicht ran. Ja? Ich habe gar nicht die Voraussetzung dafür, um mal so eine wunderschöne Haut zu haben, um eine so Top-Figur zu haben, ja? Oder so ein Modellkleid zu tragen. Also in dem Alter ist es ziemlich schwierig, weil da der Vergleich natürlich so groß ist. Aber wenn es um die Leistung geht, dann sind wir wahrscheinlich alle nicht so ganz frei davon. Immer besser, immer schneller, immer höher, immer weiter, auch auf dem Treppchen der Karriere. Wahrscheinlich denken viele, wenn ich in meinem Beruf wenigstens so im Mittelfeld liege, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann ist mein Image zumindest nicht zu schlecht. Dann kann ich vor den anderen irgendwie bestehen. Aber wenn man dann irgendwie absackt, dann kommt so manch einer in Probleme. Jetzt haben wir gerade wieder den Beginn der Meisterschaften. Leichtathletik, Fußball. In den sportlichen Meisterschaften sehen wir das ganz deutlich. Wer nicht ganz vorne ist, Nummer eins, oder wenn es um die Treppchen geht, die ersten drei, von dem redet ja kaum einer. Also unsere Gesellschaft züchtet Menschen heran, um ihrer Leistung willen. Aber als Person in ihrem Sein erleben sie oft ganz wenig Zuwendung. Sie werden geradezu vermarktet. Aber ist der Mensch eine Ware? Ihr Lieben, das dürfen wir einfach nicht mitmachen. Und da müssen wir hellwach sein, dass wir nicht vermarktet werden oder etwas, was wir beruflich machen, sondern dass es immer um den Menschen geht. Der Mensch zu allererst. Ihr Lieben, es bringt eine ganz große Veränderung, wenn wir neu geboren sind. Wenn du weißt, ich bin durch Christus und durch den Heiligen Geist neu geboren. Ich bin wiedergeboren, aber bitte nicht im Rahmen der Reinkarnation. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Das ist zu Hause in anderen Religionen. Aber wenn du weißt, ich bin ein neuer Mensch, dann ist ja die Frage, wo kommt das Neue denn her? Das Neue kommt aus Gott. Das Wesen Gottes kommt durch seine Liebe in unser Leben hinein. Es macht nicht irgendwann mal Peng und dann sind wir vollkommen neu, sondern das ist natürlich ein ganz langsamer und wachstümlicher Prozess. Aber ich möchte diese Frage dir wirklich persönlich stellen. Und jeder Mensch kann die auch beantworten. Und wer sie nicht beantworten kann, der sollte wirklich darüber mal mit jemandem sprechen, mit dem er gut vertraut ist. Bist du neu geboren? Weißt du, dass du aus Gottes Geist neu geboren bist? Wir sprechen ja in der Regel mehr von der Bekehrung. Aber Bekehrung und Wiedergeburt gehören zusammen. Denn das neue Leben können wir nicht aus uns selbst hervorbringen. Unmöglich. Wir können uns anstrengen, gut zu sein, nur noch Gottes Willen zu tun. Wir werden es nicht schaffen. Das Neue ist nur möglich durch das, was Gott in uns hineinlegt. Ihr Lieben, meine wesentliche Aussage heute reduziert sich eigentlich auf drei Worte. Du bist geliebt. Und 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 du bist bedingungslos geliebt. Und du bist absolut geliebt. Und du bist von dem allmächtigen Gott geliebt. Jetzt könnte ich weitermachen. Entscheidend ist, ob ihr das glaubt. Gott liebt dich gerade jetzt, so wie du bist, so wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht gab es heute Morgen noch Stress, bei mir ja. Nicht mit jemandem, sondern mit mir selbst und mit dem, was ich nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und dann fühlt man sich ja nicht gerade top, ja? Aber diese Aussage Gottes zu dir und zu mir ist deswegen die gleiche. Das hängt nicht von unserem Gefühl ab, sondern ist eine Wahrheit. Manchmal müssen wir das trainieren. Manchmal müssen wir unser Herz zur Ruhe bringen und uns selber sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das kann dir keiner nehmen. Du bist ein total rundum geliebtes Kind Gottes. Du brauchst nicht für dein Image zu sorgen. Du musst dich nicht verausgaben. Du kannst Jesus vertrauen und seine Liebe dieser Welt auch mitteilen. Jesus interessiert sich überhaupt nicht für deine Auszeichnungen, für deine Etiketten. Er interessiert sich für dich. Wir merken den Unterschied. Haben und sein. Kein Mensch kann ohne Liebe leben. Es ist schön, ein tolles Auto zu haben, ein schönes, gemütliches Zuhause zu besitzen oder gemietet zu haben, es sich leisten zu können, in einen Urlaub zu fahren. Aber mal ganz ehrlich, stillt das den Hunger deines Herzens? Ich meine, nachhaltig? Langfristig? Wenn ich in meinen blauen Golf steige, dann bin ich froh und dankbar, dass ich ihn habe. Aber was bedeutet er mir? Es ist eine Hilfe, klar, schneller von A nach B zu kommen. Aber das macht mein Leben nicht reich. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die ein heiles Elternhaus haben oder hatten und so richtig in der Nestwärme geborgen aufgewachsen sind. Vielleicht hast du das aber auch nicht erlebt. Es ist für alle Menschen gleich. Diese Sehnsucht nach Liebe, die zieht sich durch unser komplettes Leben. Angefangen von der frühesten Kindheit nach der Geburt braucht ein Kind die Mutter und den Vater. Dieses Gespür, ich bin geliebt und werde versorgt. Aber es hört nicht auf. Wenn Kinder in den Kindergarten gehen, in die Schule, zum Studium, später im Beruf stehen, eine eigene Familie gründen, die Sehnsucht bleibt, zieht sich vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens wirklich durch. Selbst wenn dein Ehepartner dir sagt, ich liebe dich, wenn deine Eltern, deine Freunde oder dein Partner dir ab und zu sagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, du bedeutest mir sehr viel, ist es wunderbar. Aber es stillt nicht die tiefste Sehnsucht des Herzens. Das kann kein Mensch ausfüllen. Warum? Weil wir so geschaffen sind. Wir sind von Gott geschaffen und sind wieder geschaffen zu ihm hin. Wir kommen aus ihm und sind wieder zu ihm hin geschaffen. Deswegen diese große Sehnsucht. Es gibt Menschen, die haben in ihrer Kindheit da nicht viel Gutes erlebt, entwickeln in der Regel ein auffälliges Leben, manchmal auch ein kriminelles Leben. Und im Grunde ist das die Kompensation des Lochs oder der Löcher in ihrem Herzen. Die Suche nach Liebe und Zuwendung. Kürzlich sagte mir jemand, die im Jugendbereich arbeitet, heute sind viele Jugendliche in Psychiatrien. Und zwar deshalb, weil sie sich unwert und ungeliebt fühlen. Das zehrt Menschen aus, bringt sie zum Zusammenbruch, manchmal auch zum Suizidversuch, weil sie daraus dann ableiten, mein Leben hat auch keinen Sinn. Selbst wenn wir Komplimente bekommen, also ich habe letztes Jahr ein ganz schönes Kompliment bekommen, da hat die Zeitschrift IDEA mich ausgezeichnet zur Helferin des Jahres. Also ich war nicht die Theologin des Jahres, es gab so 6 Rubriken, ich war die Helferin des Jahres. Habe ich gedacht, naja, ist ja ganz nett. Ich habe das nicht veranlasst, habe nichts damit zu tun. Aber jemand anders. Ich dachte, naja, ist ja ganz nett. Aber bitteschön, was habe ich davon? In meinem Herzen habe ich nichts davon. Was ist Liebe? Die Frage ist millionenmal gestellt worden. Was ist Liebe? Keine intellektuelle Erkenntnis, auch keine reine Gefühlsangelegenheit. Ich glaube, Liebe ist Wissen und Erfahrung und Vertrauen. Und das alles führt zu einer Gewissheit des Herzens. Und das brauchen wir. Eine Gewissheit in unserem Herzen. Ich bin von Gott ganz persönlich geliebt. Bei Männern ist diese menschliche Ebene, das wollte ich eben noch gesagt haben, dass sie sich geliebt fühlen, wenn sie eine Anerkennung bekommen für ihre Leistung. Das mag nicht zu 100% zutreffen, aber das ist, glaube ich, für die allermeisten so. Und bei Frauen ist es ein bisschen anders. Die fühlen sich geliebt, wenn sie sich einem Menschen nahe fühlen, Geborgenheit empfinden, Zugehörigkeit empfinden und wissen, ich kann vertrauen. Kleine, feine Unterschiede. Also die Gewissheit in unserem Herzen ist etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Gott sagt nicht, du bist ein komischer Kauz. Gott sagt nicht, meine Güte, deine Ecken und Kanten, hast du das immer noch nicht überwunden? Gott sagt nicht, ich bin's jetzt wirklich mal leid mit dir. Gewöhn dir das und das endlich mal ab. Nein. Gott schaut dich an jedem Morgen neu an und sagt, hey, du bist geliebt. Du bist von mir total geliebt. Und du und du und du und du und du. Ich habe Sehnsucht nach dir. Meine größte Sehnsucht ist, mit dir zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben. Meine größte Sehnsucht ist, dass das, was ich dir schenke und anbiete, dass du das annimmst. Als ich in Pakistan war, einem meiner Besuche, besuchte ich ein Waisenhaus. Und kurz nachdem wir da gerade hineingekommen waren, sagte mir der Leiter, wir haben hier drei neue Kinder, drei leibliche Brüder. Und dann holte er sie und stellte sie vor mich hin und sagte, der Kleine, der hat noch gar keinen Namen. Das sind Straßenkinder, die hat einer unserer Fahrer beim Betteln immer wieder gesehen und wie sie irgendwas Essbares auf der Straße gesucht haben. Die haben kein Zuhause. Und dann hat er sie in das Auto genommen, im Waisenhaus abgegeben. Der Kleine, so zwischen 3 und 4 Jahren, der hat noch gar keinen Namen. Die Brüder nennen ihn Baby. Ich war zutiefst schockiert. Ein 3-4-jähriges Kind immer noch Baby zu nennen. Die Eltern waren unauffindbar. Und der Heilige Geist machte mir in dem Moment wirklich klar, dieses Kind soll den Namen Johannes bekommen. Ich sagte, komm mal her. Ich habe ihm die Hände aufgelegt, also habe ihm den Namen in Englisch natürlich John gegeben. Und ich habe ihm gesegnet und habe ihn eingesegnet, dass der Geist des Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, in seinem Herzen, in seinem Wesen ganz tiefe Wurzeln schlägt. Und dann habe ich ihm gesagt, und von jetzt an sollst du John heißen. Und dann ging ein Lächeln über sein Gesicht. Aber er war sehr schüchtern. Dann dachte ich, okay, die beiden anderen Jungs brauchen auch einen neuen Namen. Der zweite, und du sollst David heißen. Und dann habe ich den David in ihn hinein gebetet. Und der dritte, und du sollst Elijah heißen, also Elia. Das habe ich in sie hinein gebetet. Und das können wir tun, wenn wir beten, ja. Die Zusagen Gottes, die er generell für alle Menschen gibt, hineinbeten. So wie lebendigen Samen, den wir in die Erde streuen. Und ich dachte so, Herr, und jetzt lass das bitte, bitte aufgehen, damit ihr Wesen sich entsprechend auch entwickelt und sie begreifen, wie wertvoll sie sind. Und dazu trägt das Waisenhaus natürlich jetzt entscheidend bei. In Johannes 15, da lesen wir von dem Vater, der zwei Söhne hat. Und der Lebenslustige hat sich sehr früh seinen Erbteil auszahlen lassen und hat sich verabschiedet. Ein Lebemann. Der wollte zeigen, wer er ist und was er hat. Und dann hat er große Feste gefeiert. Und irgendwann war die Geldbörse leer. Die Kreditkarte gab auch nichts mehr her. Es war vorbei. Und dann kamen die Probleme. Seine vermeintlichen Freunde waren nicht mehr ansprechbar für ihn. Und im Alleinsein, wenn die anderen alle weg sind, dann kommen Gedanken. Und aus Gedanken können Einsichten werden. Mensch, wer bin ich eigentlich? Ein Versager. Mehr bleibt am Ende nicht. Aber er hat sich dann aufgemacht. Und er hat zu seinem Vater bei der Rückkehr zwei Dinge gesagt. Erstens, ich habe gesündigt. Das ist ein Fakt. Stimmte. Er hat rumgehurt. Er hat große Gelage gegeben. Ich habe gesündigt. Und das andere ist eine Selbstbeurteilung. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Ich habe es verspielt. Und dann bittet er wenigstens noch so wie ein Tagelöhner angenommen zu werden. Ich habe gesündigt. Das ist eine wichtige und gute Selbsterkenntnis. Und wir wissen, das große Herz des Vaters hat ihn nicht nur als Tagelöhner aufgenommen und gesagt, naja, ich drücke nochmal alle Augen zu, sondern er hat ihn als Sohn aufgenommen. Er hat ihn die ganze Zeit, auch wo er weg war, kein bisschen weniger geliebt als in dem Augenblick des Wiedersehens. Und in dieser Sehnsucht hat er gewartet auf ihn. Jeden Tag gewartet, jeden Tag gewartet. Liebende Eltern das wissen einige von euch, warten darauf, dass Kinder zurückkommen. Egal, ob sie sich einfach nur mal innerlich entfernt haben oder vielleicht auch mal äußerlich. Ich habe Liebe nicht verdient, wohl wahr. Liebe können wir uns nicht verdienen. Liebe kann nur Geschenk sein. Aber es ist richtig, wer Gott, den Allmächtigen, den Vater und Jesus, den, der sein Leben selbst geopfert hat aus Liebe für uns, erkennt, der wird innehalten und wird sagen, ich brauche die Vergebung Jesu, um diese Liebe wieder richtig zu genießen. Ich muss wieder Klarheit, Reinheit, Transparenz in unsere Beziehung kriegen. Sonst werde ich nie den Mut haben, in dieser inneren großen Freiheit immer wieder zum Vater zu gehen oder immer wieder zu Jesus zu gehen. In Johannes, im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, da wird die Liebe beschrieben. Und ich möchte nur einige der Wesensarten der Liebe hier zitieren. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie erträgt alles. Sie hofft alles. Sie hört niemals auf. Wir könnten für die Liebe hier auch Jesus einsetzen. Und dann stimmt es genauso. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus hat sich nie unanständig benommen. Er sucht nicht das, was ihm selber dient. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse der Menschen nicht zu. Jesus erträgt alles. Jesus duldet alles. Die Liebe Jesu hört niemals auf. Die Liebe Jesu ist die Hingabe Jesu für unsere Sünden. 1. Wir sind geliebt zum Sein. Sei der du bist, sei die du bist. Und entfalte alles, was drin liegt. Denn das hat Gott ja gegeben. 2. Die Liebe heilt innere Verletzungen. Die Defizite der Seele kennt Jesus sehr gut. Wer könnte es besser wissen als er? Wer könnte tiefer hineinschauen als er? Aber er ist gekommen und hat all unsere Wunden auf sich genommen, all unsere Verletzungen, um sie zu heilen. Das geschieht sicher oft auch inklusive menschlicher Hilfe, ärztlicher, therapeutischer Hilfe. Aber das Letzte, Tiefste ist doch die Liebe Jesu, die heilt. Und das Dritte, Liebe ist ein Erkennungszeichen für Kinder Gottes. Ihr kennt diesen Vers, daran soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Dass ihr die Liebe untereinander habt. Dass die Liebe das Erkennungszeichen eurer Gemeinschaft ist, eurer Beziehungen. In den Mitarbeiterkreisen, in den Hauskreisen, in den Freundschaften, in den Dienstgruppen, in der ganzen Gemeinde. Das ist das Erkennungszeichen für Gemeinde Jesu. Und jeder, der zum allerersten Mal reinkommt, hat ein Gespür dafür. Der kann das Thermometer sozusagen erkennen. Er kann den Liebesbarometer fühlen. Das lässt sich ablesen am Umgang. Ob wir uns voneinander abwenden oder ob wir uns einander zuwenden. Ob wir freundliche, segnende Worte sprechen. Ob wir Anteil nehmen und Anteil geben. Oder ob wir nur bei uns selbst bleiben. Ich möchte schließen mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben, weil ich glaube, dass manche das auch kennen. Es liegt, ich weiß nicht, 15 Jahre vielleicht zurück. Ich war im Dienst und habe mich eigentlich wie immer ziemlich verausgabt. Ich war viel unterwegs, es war in den Jahren, als ich, glaube ich, bei Open Doors war. Ganz am Anfang oder vielleicht auch noch davor, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, dass ich innerlich immer leerer werde. Ich wusste nicht, woran es lag. Ich habe alles durchgescannt und ich fand die Ursache nicht. Ich wusste nur, ich muss hier raus, sonst werde ich dienstunfähig. Ich habe dann gedacht, okay, ich muss mir irgendwas Geistliches suchen. Urlaub, Konferenz, Seminar, irgendwas, wo mich möglichst wenig Menschen kennen. Und dann fand ich etwas bei den Methodisten. Die hatten gerade in der Zeit eine Konferenz. Und es war auch gar nicht so weit weg für mich, der Tagungsort. Also bin ich dahin, habe mich angemeldet, bin dahin gefahren. Ich hatte meine Bibel und mein Tagebuch und einen Stift. Habe die Vorträge mitgeschrieben, also das, was mir wichtig war, mitgeschrieben und war ja innerlich beschäftigt. Aber mein Gefühl war unverändert. Diese Leere, diese Traurigkeit in mir, äußerlich hatte sich nichts verändert, gar nichts, aber innerlich. Ich fühlte mich wie ausgebrannt oder besser gesagt, als ob ich nicht mehr geliebt bin. Ich habe unzähligen Menschen die Liebe Gottes zugesprochen. Ich habe für unzählige Menschen diesbezüglich gebetet. Und ich habe für sie wirklich geglaubt. Und dann dachte ich, aber für einen Menschen habe ich den Glauben nicht. Und dieser eine Mensch bin ich selbst. Es gab eine Abendveranstaltung. Ich saß im letzten Drittel hinten. Die Stadthalle war voll. Der Referent ging nach vorne, startete. Nach 10 Minuten sagt er, ich spüre, dass das, was ich vorbereitet habe, hier nicht dran ist. Ich spüre, dass der Heilige Geist heute hier einige von euch in besonderer Weise ansprechen will. Da war ich plötzlich sehr wach. Es war wie so ein Weckruf. Natürlich, alle waren wach, ja. Jetzt muss ja was Besonderes kommen. Und dann wurde er ganz langsam. Und dann sagte er, ich sehe, hier ist jemand. Er sagt, ich weiß nicht wer, aber ich weiß, hier ist jemand. Der hat eine ganz tiefe Traurigkeit in seinem Herzen und sehnt sich nach einer inneren Erneuerung. Ich habe das so erlebt, als ob Jesus mir in diesem Moment die Hand entgegenstreckt. Ich spürte die ausgestreckte Hand Jesu, als ob er sagt, Margret, komm. Dann sagte er noch so ein paar Dinge und die habe ich gar nicht mehr gehört. Ich war plötzlich innerlich, ich habe auch die Augen geschlossen, ich war innerlich so bei Jesus und so überführt, dass ich nichts mehr mitgekriegt habe. Dann sagte er, wer jetzt Buße tun will, den lade ich ein, nach vorne zu kommen. Ich war die Erste, die vorne war. Und das ist eigentlich nicht so mein Stil. Ich kniete da vorne nieder. Und dann wurde etwas vor meinem Inneren ganz offenbar, meine Sünde. Ich hatte nicht gestohlen oder sonstige Dinge getan. Meine Sünde war, dass ich Jesus für mein Leben nicht mehr vertraut habe. Ich habe nicht daran geglaubt, dass Jesus mir noch eine erfüllte Zukunft gibt. Ich dachte, ich bin nur dazu da, zu arbeiten. Okay, ich tue meinen Dienst, tue meine Pflicht, ja. Wie ein Hamster im Rad, aber ich gehe leer aus. Und das war Misstrauen. mangelndes Vertrauen oder besser gesagt Misstrauen gegen Gott. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Alles andere folgert ja nur daraus. Und das hat mich so tief ergriffen, dass mir die Tränen gelaufen sind. Jesus, wie konnte ich dir nicht vertrauen? Und dann kniete ich da und habe Jesus meine Sünde bekannt und habe ihn gebeten, dass er mir vergibt. Und dann hat der Referent, der Sprecher, für uns alle gebetet. Plötzlich sah ich, dass da ganz viele waren. Für uns alle gebetet. Und streckte dann seine Hände aus, auch über uns. Und dann spürte ich, wie ein Friede in mein Herz kam. Der wurde richtig ausgegossen in mein Herz. Und ich spürte, der Pegel steigt. Friede und Liebe Gottes und die Gewissheit, er liebt mich, waren plötzlich wieder glasklar. Glasklar. Nicht nur in meinem Denken, hatte ich 100.000 Mal gehört, sondern in meinem inneren Wissen. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist Gewissheit, dass der Heilige Geist unsere Herzen berührt und uns dieses tiefe Glück schenkt. Er liebt mich und deswegen habe ich alles, was ich zum Leben brauche. Und ich vertraue ihm, auch wenn ich alleine durchs Leben gehe. Ich vertraue ihm, auch wenn meine Rente nicht so ausfällt, wie ich mir das immer gewünscht habe. Ich vertraue ihm. Und er versorgt mich natürlich. Er hat Wunder über Wunder in den letzten Jahren in meinem Leben getan, die ich nie erwartet hätte. Was will ich dir sagen? Ich will dir eins sagen. Gott liebt dich. Mach mal dein Herz auf, ja? Innerlich. Mach mal die Augen einfach zu und denk das mal. Gott liebt mich. Und was andere sagen, ist völlig unwichtig. Und was ich über mich selber urteilend denke, das gebe ich jetzt mal ab. Die entscheidende Botschaft: Gott liebt dich. Sag in deinem Herzen Danke dafür. Wenn jemand spürt, das ist jetzt etwas ganz Neues für mich oder eine Wiederholung, die ich brauche, dann lade ich euch ein, nach vorne zu kommen und einfach hier vorne auch niederzuknien. Also wenn du spürst, da ist jetzt so ein Herzklopfen und ich will das jetzt auch einfach von Jesus neu empfangen, dann lade ich dazu ein. Herr Jesus, wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du das zusagst. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und weil ich dich liebe. Und dafür segne ich dich jetzt, dass diese Liebe Gottes hineinfließt in dein Herz und alle falschen Selbstbeurteilungen sprengt. In deine Gefühle, in dein Denken, in dein Wissen hinein. Du bist mit unendlicher Liebe geliebt. Du bist mit ewiger Liebe geliebt, vom ersten Moment an und bis in alle Ewigkeit. Und ich segne dich, dass diese Liebe Gottes in dir Gestalt gewinnt. Dass du dich über dein eigenes Leben immer mehr freuen kannst. Immer mehr, immer mehr. Dass der Heilige Geist dir offenbart, wie Gott dich sieht. Herr, fülle sein Herz. Fülle sein Herz. Fülle alle Räume voll und ganz aus. Dass die Gefühle überschwemmt werden von deiner Liebe und die Gewissheit in seinem Herzen vollkommen wird. Und dafür segne ich dich im Namen unseres Gottes. Und ich bete auch für dich, dass die Liebe Gottes dein Sein bestimmt, wie du über dich selbst denkst. Erschütte seine Liebe neu in dich hinein, dass du sie fasst und ernst nimmst und jubeln kannst darüber von jedem Tag neu. Danke, Herr, dass das für uns alle gilt, für jeden Einzelnen. Deine Liebe wird neu ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen.